HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
Der Nobelpreis für Literatur 2016 geht an Bob Dylan.
Man muss ja schon dankbar sein, dass nach einer Journalistin und einem Popsänger tatsächlich diesmal ein Schriftsteller ausgezeichnet wurde.
Das alles sieht fantastisch aus und alles glänzt im Lichterschein. Doch irgendwann bricht die Fassade plötzlich
ein. Zum ersten Mal nach 75 Jahren wird also kein Literaturnobelpreis vergeben. Grund sind die Missbrauchsvorwürfe gegen den Franzosen Jean-Claude Arnault.
Er ist der Ehemann von Akademiemitglied Katharina Frostinson und er soll jahrelang mehrere Mitarbeiterinnen der Akademie missbraucht oder aber auch belästigt haben.
Very welcome to the Swedish Academy.
Doch ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
Ja, so nö, du mir nass dann füllt.
Anfangs gab es noch Zweifel, ob sich überhaupt Leute finden würden, die ins Skandalhaus einziehen wollen. Aber natürlich möchten viele gern bei der schwedischen Akademie mitmachen. Und die bewegt sich jetzt in die richtige Richtung.
Der Literaturnobelpreis, das ist in diesem Jahr nicht ganz richtig. Heute müsste es heißen, die Literaturnobelpreise. Die Auszeichnung für 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Und die Auszeichnung für 2018 nachträglich an die polnische Autorin Olga Tokarczuk.
Letztes Jahr gab es gar keinen. Dafür wird der Literaturnobelpreis in diesem Jahr gleich zweimal vergeben. Die Preisträgerin Olga Tokarczuk, wie eben gehört, und der Preisträger Peter Handke müssen sich zwar nicht das Geld, sie müssen sich aber wohl den Ruhm teilen. Schuld daran ist die Jury, die sich selbst zum Krimistoff entwickelt hatte. In bester Sex-and-Crime-Tradition leistete sich die Jury einen Skandal. Der Ehemann einer Jurorin wurde wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung in zwei Fällen verurteilt. Die Taten hatte er im Rahmen eines Literaturforums begangen, das er mit seiner Frau betrieb und für das sie ihm auch Gelder des Nobelkomitees zugeschoben haben soll. Die Ehefrau musste danach regelrecht genötigt werden, ihren Sitz in der Jury zu räumen. Sie ließ sich ihren Abgang von der Akademie vergolden. Bis heute kassiert sie ein monatliches Salär. Man kann das Erbe Alfred Nobels offenbar nicht nur an preiswürdige Menschen vergeben. Die altehrwürdige schwedische Akademie, deren auf Lebenszeit gewählte Mitglieder die Nobelpreisträger bestimmen, war nach dem Skandal so sehr beschädigt, dass der schwedische König eingreifen und sie neu sortieren musste. Die Verleihung des Literaturnobelpreises fiel aus und muss dieses Jahr nachgeholt werden. Wie gesagt, doppeltes Preisgeld, halber Ruhm. Das doppelte Preischen, ein Drama nach Alfred Nobel. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und fangen an, nein, nicht mit den beiden Nobelpreisträgern, die heute verkündet wurden, sondern mit dem Skandal.
Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
Der Nobelpreis für Literatur 2016 geht an Bob Dylan. Sarah Danius, damals die schillernde und für frischen Wind sorgende ständige Sekretärin der schwedischen Akademie, ließ die Bombe mittags in Stockholm platzen. Dylan sollte den Preis laut Begründung der Akademie für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition bekommen. Und damit ging der Ärger los. Erst weigerte er sich, zur Preisverleihung zu erscheinen, dann seine obligatorische Nobelvorlesung zu halten. Monate später lieferte er sie als Video nach, das einen schalen Eindruck hinterließ und doch nur ein Vorgeschmack war auf das, was dann Ende 2017 kam. Es ging um die Eskapaden des inzwischen wegen Vergewaltigung verurteilten Mannes der Schriftstellerin Katharina Frostinson, die damals noch einen der Akademiestühle buchstäblich besaß. Er war des mehrfachen sexuellen Missbrauchs angeklagt, soll die Namen künftiger Preisträger verraten und Gelder der Akademie für seinen Kulturclub in Stockholm angenommen haben. Es kam zum Streit unter den Mitgliedern, weil einige versucht hatten, die Affäre auszusitzen und andere einen radikalen Neuanfang wollten. Der König selbst als Schirmherr der Akademie änderte deren Statuten. Ein bis dato nicht vorgesehener Austritt noch zu Lebzeiten wurde möglich und von vielen Mitgliedern mehr oder weniger freiwillig auch vollzogen. Der Preis für 2018 wurde ausgesetzt. Dann sprach die Nobelstiftung ein Machtwort und setzte den Neubeginn durch. Auf ihren Druck hin unterstützen nun 5 externe Berater die Akademie bei der Preisvergabe. Diese externen Berater sollen laut einem Brief der Nobelstiftung, der in schwedischen Zeitungen zitiert wurde, im Amt bleiben, solange die Akademie als Ganzes das frühere Vertrauen in sie nicht wiederhergestellt habe. Ganz im Sinne der Stiftung, die endlich wieder Ruhe wollte. Erst einmal berichtete Lars Heikenstein als ihr Exekutivdirektor aber von einer wahren Sensation. 2019 werde es wieder einen Literaturnobelpreis geben, und zwar im Doppelpack. Wir haben entschieden, dieses Jahr die Preise für 2019 und 2018 zu verleihen, und zwar mit einem neuen Komitee gemäß den neuen Richtlinien der Schwedischen Akademie. Und mit vielen neuen, auch jüngeren und vor allem weiblichen Mitgliedern. Damit war Anfang dieses Jahres der Frühjahrsputz in der Akademie abgeschlossen und der Neuanfang wirklich möglich. Fehlte nur noch eine neue ständige Sekretärin? Fast, denn es wurde wieder ein Sekretär. Mats Malm, 55 Jahre alt, verheiratet, Vater dreier Kinder, nicht nur Literatur, sondern auch Sprachwissenschaftler und Übersetzer. Sein Name steht für die Ruhe nach dem Sturm und vielleicht ja auch tatsächlich für einen Neubeginn, zudem durchaus die Rückbesinnung auf alte Tugenden, wie Seriosität, Bescheidenheit und Gewissenhaftigkeit zählen können. Malm selbst ist sich der großen und am Ende ja doch weit überwiegend auch großartigen Tradition der Schwedischen Akademie bewusst. Die Affäre werde nicht ihr Ende sein, das hat er schon bei seinem Amtsantritt gesagt. Nein, denn ich glaube, dass die Akademie eine sehr wichtige Institution ist, die viel Gutes geleistet hat. Sie wird wieder auf die Beine kommen, wenn sie erst einmal auf dem richtigen Weg ist.
Und schauen wir mal, ob sie auf dem richtigen Weg ist. Das war zusammengefasst der Skandal von Carsten Schmister, unserem Korrespondenten in Stockholm. Und dort ist beim schwedischen Radio Redakteurin Luise Steinberger. Guten Tag, Frau Steinberger.
Guten Tag.
Die Schwedische Akademie, die die Nobelpreise vergibt, ist also eine Institution, die bis zum Skandal um das ehemalige Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihren Ehemann aus Menschen bestand, die auf Lebenszeit gewählt waren. Ist so ein System, aus dem man nur durch den Tod ausscheiden kann, nicht extrem korruptionsanfällig? Gab es da vorher nie Verwerfungen oder Skandale vor dem Skandal?
Also das hat es schon gegeben. So gab es zum Beispiel bis in die 90er Jahre die Gewohnheit, dass sich die Mitglieder gegenseitig alle paar Jahre selbst Preise verliehen haben. Die Schwedische Akademie vergibt ja auch eigene Preise, also nicht nur den Nobelpreis, der ist ja relativ neu sozusagen. Und da war es gang und gäbe, dass man sich gegenseitig Preise verliehen hat, weil das ein Ehrenamt ist und man kein Honorar für die Arbeit in der Akademie bekommt, fand man, dann muss man auf diese Weise das entlohnen. Oder es ist auch einmal vorgekommen, dass die Akademie eben den Nobelpreis an eigene Mitglieder vergeben hat. Das war 1974 an Harry Martinson und Ivar Johansson. Und das gab dann schon auch einen kleinen Skandal. Das mit den Preisen an die eigenen Mitglieder, das wurde dann nach 2000 abgeändert und es wurde eine richtige Honorarregelung getroffen. Also man ist da schon ein bisschen bewusst für sich gewesen, dass das ein Problem sein kann.
Wie ist das denn jetzt organisiert? Der König hat es ja neu sortiert. Wird man immer noch auf Lebenszeit gewählt, kann nur durch den Tod ausscheiden, wenn man will? Oder kann man auch gegangen werden, wenn man sich daneben benimmt?
Also man wird auf Lebenszeit gewählt. Das Neue ist, dass man ausscheiden kann, wenn man will. Das konnte man vorher nicht. Aber man konnte vorher schon auch schon gegangen werden, wenn man Gesetze übertreten hatte oder wenn man sich auch gegen die Statuten der Schwedischen Akademie verhalten hat. Das ist ja angedacht gewesen, auch betreffend Katarina Frostenson, die dann doch freiwillig schließlich gegangen ist. Mhm. Vorgekommen ist das bisher nur einmal zuvor und das war ein Herr, der hatte gegen den König, mit Russland gegen den König konspiriert, das war 1794.
Schon eine Weile her.
Ja.
Was bedeutet denn die Akademie für Schweden? Was bedeuten die Nobelpreise, die Schweden zweimal im Jahr, jetzt bei der Bekanntgabe in dieser Woche und dann bei der Verleihung nochmal zum Mittelpunkt der Wissenschaftswelt und der Kulturwelt machen?
Also man muss die Nobelpreise und die Akademie immer ein bisschen auseinanderhalten. Man kann sagen, die Akademie eigentlich bedeutet das zum einen internationales Renommee. Darüber hinaus bedeutet das für die schwedische Bevölkerung eigentlich relativ wenig. Und durch den Skandal, der da jetzt war, hat das auch so ein bisschen, ist das so aktualisiert worden für die Schwedische Akademie. Die ist sich bewusst geworden, wenn wir jetzt den Nobelpreis, die Vergabe verlieren, was die Nobelstiftung ja unter Umständen erwogen hatte, den der Akademie zu entziehen, was machen wir denn dann überhaupt noch? Und deswegen besinnt man sich jetzt auch darauf, die anderen Aufgaben, die man doch wieder hatte, also die eigene Preisvergabe oder auch die Förderung und Erhaltung der schwedischen Sprache, Sprache wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Ist die altehrwürdige Akademie denn jetzt vom König tatsächlich so neu aufgestellt worden, auf die Schiene gesetzt worden, dass sie in Zukunft skandalfrei funktionieren kann?
Das kann man natürlich nicht eindeutig sagen. Man kann sagen, dass eine Reihe neuer Mitglieder reingewählt worden sind. Also die Akademie ist seit vor dem Skandal um die Hälfte der Mitglieder erneuert worden. Und jetzt die letzten 4 Vakanzen sollen jetzt im Herbst noch gefüllt werden. Das kann dann schon mal personell eine Veränderung bedeuten und auch so ein bisschen einen Abstand. Aber sagen kann man das auf die Dauer jetzt erstmal noch nicht.
Und die 5 Berater, die jetzt der Akademie zur Seite gestellt worden sind, die Akademiemitglieder werden ja dann in Zukunft auch wieder schön weiter altern und immer älter werden, wenn sie doch noch lebenslang gewählt sind. Und diese 5 Berater, die kann man ja austauschen, sind die sozusagen die permanente Verjüngung?
Nein, das sind sie nicht, denn diese Berater oder dieses Mischgremium, was da jetzt die Nobelpreise vergibt, das gilt ja nur den Preisen 2018, 2019, die also heute vergeben worden sind und im nächsten Jahr noch. Danach soll diese Aufgabe, ist der Gedanke, wieder an die Schwedische Akademie ganz zurückgehen. Das muss man mal sehen, ob die Nobelstiftung da nochmal einschreitet oder ob sie dann sagen, das machen wir wieder.
Das bleibt spannend. Luise Steinberger, Redakteurin bei Radio Schweden in Stockholm, recht herzlichen Dank. Das doppelte Preischen, ein Drama nach Alfred Nobel, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, hat noch nie einen Nobelpreis für Literatur bekommen. Wenn allerdings Bob Dylan preiswürdig ist, dann sollte irgendwann auch mal ein Poetry Slammer dran sein. Und das nicht erst, wenn die heutigen Poetry Slammer im Greisenalter sind. Hier kommt Martin Gottschild, genannt Gotti.
Kann man denn vom Schreiben leben? Wenn mir diese Frage zum 100. Mal nach einer tierestreicheln Menschenshow von einem besorgten Gast gestellt wird, antworte ich eigentlich immer, na, Assis ohne Anspruch bestimmt. Ich nicht. Deswegen arbeite ich nebenbei ja auch noch als Auftragskiller. Aushilfskellner. Wenn das den Fan immer noch nicht abgeschreckt hat, erzähle ich ihm von meinem Leben. Meinem Leben als Schriftsteller. Einem Leben ohne jede nennenswerte körperliche Tätigkeit. Die meiste Arbeit spielt sich bei mir am Kopf ab, während der Körper in einer Nährlösung aus feuchtem Bettzeug, Kekskrümeln und wahllos verspritztem Ejakulat genüsslich vor sich hin fermentiert. Gegen 13 Uhr morgens werde ich da meist durch das Klingeln des Telefons geweckt. Es ist der Bundesnachrichtendienst, der mir mitteilt, dass es schön wäre, wenn ich nun langsam an die Gänge käme, weil die Festplatte gleich voll ist und die Jungs vom Überwachungswagen aus Langeweile schon Gummihopse spielen. Wortlos lege ich den Hörer auf und schaue aus dem Fenster. Und wirklich, der hellblaue Lieferwagen, der seit 2 Tagen vor meinem Haus parkt, wippt fröhlich quietschend auf und ab. Aus dem Innern hört man ein dumpfes
Seite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Seite, Mitte, raus. Tick, Track, Donald Duck, Wiki Maus, rein und raus. In der Hexenküche geht es lustig zu.
Die Stimmung ist ausgelassen, ja geradezu mediterran.
Poetry Slam von Gotti, Fortsetzung folgt. Jetzt aber zu den neuen Literatur-Nobelpreisträgern. Die erste, nachbenannt für das vergangene Jahr, ist eine Preisträgerin, die 14. Frau, die jemals den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, Olga Tokarczuk. Der wird übrigens vergeben seit 1900, also es sind sehr viele Männer.
5-mal den Nike-Preis, den renommiertesten Literaturpreis Polens. 5-mal vom Publikum vergeben, 2-mal von den Kritikern. Im letzten Jahr den Man-Booker-Preis. Gerade in Frankreich den Preis für den besten fremdsprachigen Roman. Olga Tokarczuk ist eine der wichtigsten polnischen Stimmen, die mittlerweile weltweit gelesen wird. Ein Publikumsliebling und zugleich auch für viele Konservativen in Polen immer noch ein rotes Tuch.
That's absurdic, I think, because I'm not activist.
Das ist absurd, denn ich bin gar keine politische Aktivistin, die auf die Straße geht. Aber als Autorin wird man zwangsläufig in die Politik hineingezogen. Und ich habe mich auch nie gescheut, schwierige Themen aufzugreifen. Und kann zugegebenerweise manchmal sehr provokant sein, was dann doch viele Leute sehr gereizt reagieren lässt. Aber in anderen, normaleren Ländern als Polen wäre ich niemals umstritten.
Denn Olga Tokarczuk ist Feministin. Jegliches Männergehabe ist ihr zutiefst zuwider. Sie griff früh ökologische Themen auf. Dazu ist sie auch noch überzeugte Vegetarierin. Ihr Buch »Der Gesang der Fledermäuse« wurde von Agnieszka Holland unter dem Titel »Die Spur« 2017 verfilmt und lief erfolgreich auf der Berlinale. Darüber hinaus thematisierte Olga Tokarczuk auch für Polen schwierige Themen der Geschichte. Zum Beispiel die Vertreibung der Deutschen. Sie lebt in Breslau und besitzt einen Bauernhof in Niederschlesien und ging zum Beispiel in ihrem Roman Taghaus Nachthaus, der sie vor allem in Deutschland bekannt machte, den Spuren dieser verschwundenen deutschen Geschichte nach, den Spuren in den alten Häusern. Heute organisiert sie jedes Jahr im Juli dort ein wichtiges und beliebtes Literaturfestival, das die interessantesten Stimmen Ost- und Mitteleuropas zusammenbringt. Für viele Autoren wurde der Nobelpreis zu einer Belastung, die sie am Weiterschreiben hinderte. Bei Olga Tokarczuk muss man dies nicht fürchten. Sie schreibt gerade an einem Horrorroman, einem Gegenstück zu Thomas Manns Zauberberg.
Thomas Fitzel über Olga Tokarczuk. Und jetzt über Peter Handke aus Wien, wie soll's anders sein, Serjan Govedarica.
Schriftsteller. Dieses Wort hört Peter Handke nicht so gerne. Er selbst bezeichnet sich lieber als Schreiber.
Denn heutzutage nennt sich ja jeder schon Schriftsteller. Ich nenne mich so Schreiber im altägyptischen Sinn, der eigentlich eine Würde ausstrahlen sollte.
Peter Handke lebt in der Nähe von Paris in einem Haus hinter hohen Hecken, zu dem er wenigen Zutritt gewährt. Andererseits sucht Handke die Öffentlichkeit mit seinen Werken und schreckt auch vor Schmähungen nicht zurück. Den Kritiker Marcel Reich-Ranitzky bezeichnete er einmal als das übelste Monstrum, das die deutsche Literaturbetriebsgeschichte je durchkrochen hat.
Weil man ab und zu muss man böse sein, sonst ist überhaupt kein Mensch.
Hankes Debütroman Die Hornissen erscheint 1966. Im selben Jahr inszeniert Klaus Beimann Hankes Publikumsbeschimpfung in Frankfurt. Schlagartig wird Handke als Autor bekannt. Sein Werk ist inzwischen sehr umfangreich. Von der Angst des Tormanns beim Elfmeter bis zu Mein Jahr in der Niemandsbucht. Um alle Titel seiner Romane, Erzählungen und Stücke aufzuzählen, bräuchte man mehrere Seiten.
Im Schreiben muss die Suchbewegung drin sein. Es ist eine Ein-Mann-Expedition in unbekanntes Land. Jedes Mal.
Peter Handke wird 1942 in Kärnten geboren. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter gehört zur slowenischen Minderheit. Hankes Interesse am Balkan und an Jugoslawien ist ihm quasi in die Wiege gelegt.
Das war für mich das Europa. Abgezogen natürlich die totalitären Elemente, die es viel weniger als je in der Sowjetunion und viel anders als in der Sowjetunion gegeben hat. Abgezogen diese Elemente. Also Jugoslawien war wirklich das Modell der Multikulturalität, wie es existiert hat.
Handke bereist den Balkan unzählige Male, macht ihn zum Thema seiner Bücher und löst damit Kontroversen aus. Vor allem sein Blick auf Serbien eckt an. Zu seinem 75. Geburtstag vor 2 Jahren sagte Handke dem ORF:
Ich mache jetzt einen Witz, ne? Keinen guten Witz. Ich erwarte noch immer, dass all die Journalisten, die damals absolut unverantwortlich ist, zu meinen Erzählungen zu Jugoslawien geäußert haben. Ich würde es begrüßen, wenn da wenigstens in Ansätzen ein Massenselbstmord stattfände, dieser Leute, auch nur symbolisch. Ne?
Symbolischen Massenselbstmord fordert er von uns, nee, von uns ja nicht, aber von denen, die über ihn hergezogen sind. Peter Handke seit heute Literaturnobelpreisträger und bei mir im Studium Martin Lüttke, Literaturwissenschaftler, bekannt als Literaturkritiker, früher Professor für Neuere Literatur in Frankfurt, dann Literaturredakteur viele Jahre beim hr-Fernsehen. Guten Tag, mal wieder im Studio.
Ja.
Sie können auf eine lange Zeit als Literaturkritiker und einige Arbeit auch in verschiedenen Jurys von mehreren Literaturpreisen zurückblicken. Haben die großen Preise, also Nobel, Bookers, Büchner, Cervantes und so weiter, eigentlich etwas bewirkt? Haben die Autoren vielen Leser verschafft, die vorher keine hatten?
Ich glaube, sie haben den Autoren eine weltweite Leserschaft verschafft, diese großen Preise. Die Bücher werden in fast alle gängigen Sprachen übersetzt und entfalten dadurch Wirkung. Das geht also dadurch vermittelt darüber. Direkt ist mit Sicherheit keine Wirkung. Ein Nobelpreisträger ist noch nie, weil er Nobelpreisträger wäre, hat sich an seinen Büchern was geändert. Aber ein Typ wie Hemingway, der einen Nobelpreis gekriegt hat, der hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein gehabt und hat sich aber trotzdem umgebracht.
Ja, und manche haben, das haben wir ja eben schon angedeutet, gehört auch aufgehört zu schreiben. Also Hertha Müller hat seit dem Nobelpreis auch nichts mehr veröffentlicht.
War auch vorher relativ sparsam veröffentlicht. Und bei Hertha Müller muss man sagen, die große Zäsur meiner Ansicht nach liegt in der Übersiedlung aus dem Banat Rumänien nach Deutschland.
Nach Berlin.
Und nachdem sie ihre Banater-Geschichten losgeworden ist, die ja, ja wirklich richtig auf dem Herzen lagen und auf der Seele brannten. Nachdem sie das losgeworden ist, da hatte sie eigentlich das geschrieben, was sie schreiben wollte, und sie macht jetzt so Puzzle.
Ja, ich weiß. Ja, das ist sehr, sehr hübsch, was sie macht. Der Literaturnobelpreise werden ja, das ist zumindest manchmal der Eindruck, bisweilen auch nach politischen Kriterien vergeben. Also, wenn zum Beispiel Schriftsteller geehrt werden, die sich im Konflikt mit ihrer Staatspartei oder Staatsführung befinden. Solzhenitsyn ist so ein Beispiel. Oder Svetlana Alexejewitsch, nicht ganz so lange her, in diesem Jahrhundert bei Gao Xingyang, kann man sich eigentlich auch ziemlich sicher sein, ein chinesischer Dissident. Hat das eigentlich was bewirkt? Also das wird ja die Despoten nicht stören, oder?
Nein, das hat schon was bewirkt. Diese Leute haben dann sozusagen Immunität. Sie sind als Nobelpreisträger einfach durch den Titel Nobelpreisträger geschützt. Es fällt einem Regime, glaube ich, unendlich schwer, einen Nobelpreisträger ins Gefängnis zu stecken.
So viel.
Und das ist die Wirkung. Und dann haben sie natürlich die Möglichkeit, auf diese Weise dann weiter zu schreiben. Und Solzhenitsyn hat ja seine Bücher aus der alten Sowjetunion in den Westen transportieren können, ohne dass ihm was passiert ist, bis er dann ausgewiesen wurde.
Und haben die Preise, ja gut, aber er ist nicht verhaftet worden und nicht im Gulag gelandet. Und haben die Preise auch die Literaturlandschaft, vielleicht sogar die Literatur selbst verändert? Kann man das sagen?
Das glaube ich eher nicht. Es könnte sein, dass also bei kleinen Literaturen...
Gibt es mehr Erzählungen seit Alan Munro?
Nein, so eine Wirkung gibt es mit Sicherheit nicht. Da gibt es eher diese Tendenz, dass die Auflagen weltweit sinken.
Nun gibt es in Deutschland eine vielfältige Preislandschaft. Gucken wir mal weg von diesen großen Preisen. Manche Preise sind nicht dotiert, manche nur gering, manche sind allerdings auch Schreibstipendien. Das ist eine unübersehbare Zahl von ganz kleinen Preisen. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Das gibt es eigentlich nur hier bei uns. Wie wichtig ist das für die Literatur?
Ich glaube, das ist enorm wichtig für die Literatur, weil es der Literatur eine gewisse Breite garantiert. Viele Schriftsteller, ich darf mal ein Beispiel aufmachen, ein bekannter Schriftsteller, der bei Surkamp Romane verlegt, die wirklich wahrgenommen werden. Die haben eine Auflage von, sagen wir mal, 4.000 Stück. Das Buch kostet 20 Euro. Das heißt, 4.000 mal 2 sind 8.000 Euro. Und er hat ein gutes Jahr an diesem Buch geschrieben. 8.000 Euro brutto kommen dabei raus. Da kann man sich vorstellen, dass sie darauf angewiesen sind, Nebeneinkünfte zu haben. Durch Lesungen, aber eben auch durch Preise. Und Preise werden von den Schriftstellern deshalb auch wirklich gerne genommen und verwendet.
Also die Autorinnen und Autoren, die ich kenne, arbeiten tatsächlich mit dieser Mischkalkulation. Da gibt es einerseits die Vorschüsse der Verlage für die Bücher. Dann kommt man nicht weit mit, das haben Sie ja schon gesagt. Dann gibt es Lesungen, die sind honoriert, und dann gibt es die Preise. Nur mit den Preisen kann man nicht kalkulieren. Ich habe den Eindruck, dass auch hierbei der Teufel meist auf den größeren Haufen scheißt, oder? Also der Preise hat, der kriegt auch noch welche.
Da ist mit Sicherheit feststellbar. Was aber auch feststellbar ist, dass eine Autorin wie Monika Ring zum Beispiel, die in der Literatur eine sehr große Rolle spielt, aber öffentlich kaum wahrgenommen wird, aber die hat 5 oder 26 Literaturpreise bekommen, darunter berühmte Preise wie den Kleistpreis zum Beispiel, aber sie hat auch 25 oder 26 Bücher geschrieben. Ich glaube wirklich, dass die nicht damit kalkulieren kann, aber darauf angewiesen ist und diese Hoffnung hat, dass es mit den Preisen nicht aufhört.
Ja, gut. Wir hatten hier mal noch zu Lebzeiten Wilhelm Genazzino im Studio, der mir erzählt hat, da ging es auch um das Schreiben und das Geld. Und da hat er erzählt, nach dem Büchnerpreis, der mit 50.000 Euro dotiert ist, damit kann man ja schon mal ein Jahr durchkommen, kam erst mal jahrelang nichts, weil die wahrscheinlich alle gedacht haben, die Juroren, Sie sind ja auch einer, die Juroren alle gedacht haben, naja, der hat jetzt den Büchnerpreis, was sollen wir ihm jetzt noch was Kleineres geben?
Ja, das ist natürlich völlig richtig. Also an solchen Überlegungen habe ich sozusagen auch teilgenommen, wenn man einen Preis für 4.000 oder 5.000 Euro zu vergeben hat und Genazzino hat ein oder zwei Jahre vorher den Büchnerpreis gekriegt, kann man dem das irgendwie zumuten, deshalb nach Schwerte in Nordrhein-Westfalen zu fahren, um sich das Geld abzuholen. Aber ich glaube wirklich, die sind eben darauf angewiesen. Und diese Mischkalkulation ist das Einzige, was die Schriftsteller in Deutschland in dieser Breite am Leben hält.
Wenn das nicht wäre mit den Preisen, wenn nicht immer bald wieder neue Preise dazu gestiftet werden würden, müsste dann das so sein wie in Norwegen, wo du sozusagen ein staatliches Stipendium bekommst als Schriftsteller? Dann bist du ein Staatsschriftsteller?
Das halte ich eigentlich für fatal. Wenn man sich da eine Abhängigkeit begibt, wir haben das ja jetzt in den Diskussionen über die Akademie gehört, die eigentlich nicht zu kalkulieren ist. Da ist es auch immer viel besser, wenn unterschiedliche Juries mit unterschiedlichen Juroren über unterschiedliche Autoren befinden und dann Preise vergeben. Der Teufel scheißt häufig auf den größten Haufen, haben Sie vorhin zu Recht gesagt, aber er trifft auch manchmal daneben.
Martin Lüttke, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker, früher hier beim HR. Recht herzlichen Dank fürs Kommen nochmal wieder ins Studio. Das doppelte Preischen, ein Drama nach Alfred Nobel, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und weiter geht's mit dem Musiker, Comedian und Poetry Slammer Gotti.
Ernüchtert stelle ich mich unter die Dusche und bereite meinen zierlichen Strohhalm mit Dr. Starks Eichelglück Intimwaschlotion gewissenhaft auf das kommende Wochenende vor. Plötzlich klingelt's an der Wohnungstür. Ich jaule auf. Das ist ja wieder mal typisch. Die meiste Zeit des Tages passiert nichts. Ja, nichts. Da stehe ich mit offenem Mund und trüben Blick apathisch im Korridor und freue mich über jeden Speichelfaden, der es schafft, am Stück den Spann meines Pantoffels zu berühren, bevor ich ihn langsam wieder hochzutsche. Aber kaum, dass ich mich mal auf den Topf gesetzt, in die Wanne gelegt oder mir eine verjüngende Quarkmaske aufgetragen habe, da klingelt's an der Tür. Und jedes Mal frage ich mich, na nü, wer kann es sein? Ist es wichtig oder nicht? Ist es der zierliche russische UPS-Bote, der jedes Mal mit einem Affenzahn in den fünften Stock gerast kommt, um mich schnellstmöglich mit meinen schon längst vergessenen Amazon-Mitternachts-Suff-Bestellungen zu überraschen? Wenn es gegen 13 Uhr morgens an der Haustür klingelt, ist einfach alles möglich. Eine Aufregung ist es. Als ob man 365 Tage im Jahr ein Türchen vom Weihnachtskalender aufmachen darf. Dieses Mal ist es ein in weißes Leinen gewandeter, freundlich dreinschauender älterer Herr, der sich vorstellt. Guten Tag, mein Name ist Gott. Ich würde mich gerne mit Ihnen über die Zeugen Jehovas unterhalten. Tut mir leid, ich glaube nicht an die Zeugen Jehovas, entgegne ich und schlage die Tür sofort wieder zu. Für so einen Quatsch habe ich heute keine Zeit.
Der Poetry Slammer Gotti. Fortsetzung folgt. Und noch einmal zurück zu den Literaturnobelpreisen. Wir schauen jetzt mal auf die wenigen Deutschen, die im Laufe der Zeit den Literaturnobelpreis bekommen haben. Und nein, Peter Handke ist nicht dabei. Er ist Österreicher.
Ich habe viele Berufe. Jetzt kommt noch der des Literaturnobelpreisträgers hinzu. So seufzte Günter Grass 1999. Tatsächlich verlangt der Titel Arbeit von den Beehrten. Er mehrt ihren Ruhm und verändert ihr Leben. Bei den ersten deutschen Preisträgern hielt sich die Belastung noch in Grenzen. Der Historiker Theodor Mommsen 1902, der Philosoph Rudolf Eucken 1908, der Schriftsteller Paul Heyse 1910 waren, als sie den Preis bekamen, bereits arriviert und im fortgeschrittenen Alter. Mit Gerhard Hauptmann änderte sich das. Er war 49, als er den Preis erhielt und stand fortan als preisgekrönter Repräsentant der deutschen Literatur unter besonderer Beobachtung. Was sagt Hauptmann zum Weltkrieg? Wie hält er es mit den Nazis? Der nach Nobel benannte Preis nobilitierte eben auch und Adel verpflichtet. Vollends Thomas Mann hatte das verstanden. 1929 bedacht, begriff er sich als exponierten Repräsentanten des Landes. »Wo ich bin, ist Deutschland«, erklärte er, als er vor den Nazis emigrierte. Und in diesem Ton sind auch die Reden aus dem Exil gehalten.
Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls Unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages über euren Köpfen zusammenschlagen muss.
Mit Thomas Mann begannen aber auch die Probleme und Diskussionen. Mann selbst war verärgert, weil die Jury vor allem die Buddenbrooks erwähnte und sich ein Jurymitglied zu allem Überfluss auch noch abschätzig über den Zauberberg geäußert hatte. Breit und schwerfällig sei dieses Werk, nicht übersetzbar, nicht preiswürdig. Und das traf den Geehrten schwer. Erst stellen sie einen aufs Podest, und dann reden sie einen schlecht. Der Preis kann auch eine Last sein. Hermann Hesse, Schweizer, aber geboren in Calw, Württemberg, beklagte sein hartes Los.
Ich habe genug zu tun, um die 100.000 Briefe zu beantworten, die beständig mir von der Post gebracht werden. Danke. Ich komme nicht mehr zu einer anderen Arbeit.
Die Prominenz des Preises machte so manch einem Nachfolger Hesses Probleme. Heinrich Böll etwa, der sich nach 1972 immer wieder der Frage erwehren musste, ob diese Vergabe nicht doch politisch mehr denn literarisch motiviert sein könnte. Robert Gernhardt fasste das mit unvergessenen Zeilen zusammen.
Der Böll war als Typ wirklich klasse. Da stimmten Gesinnung und Kasse. Er wär überhaupt erste Sahne, wären da nicht die Romane.
Doch allen Debatten, kritischen Kommentaren und satirischer Mäkelei zum Trotz. Der Nobelpreis behielt seine nobilitierende Funktion. Günter Grass hat auf ihn gewartet wie auf den Postboten. 1999 war es endlich soweit und er konnte sagen:
Verehrte Mitglieder der Schwedischen Akademie, meine Damen und Herren.
Doch auch hier begannen die Debatten. Und was Grass fortan publizierte, wurde daraufhin gelesen, ob das denn wirklich eines Nobelpreisträgers würdig sein kann. Mit Blick zurück auf die Liste der Preisträger und mit historischem Abstand war den Kritikern klar, dass schon mal zweitklassige Literaten bedacht wurden, die heute zu Recht vergessen sind. Würde also der Neue den höheren Anforderungen genügen? Peu à peu schwächte sich die Nobilitierung etwas ab. Die kritische Diskussion gehört heute zum Preis dazu. Als 2009 die in Rumänien geborene, aber in Berlin lebende Hertha Müller Nobelpreisträgerin wurde, da witzelte der Berliner Fußballfan: wenigstens eine Hertha, die mal was gewinnt.
Und Hertha Müller war übrigens schon Deutsche, als sie noch in Rumänien lebte, zumindest für die Securitate, den rumänischen Geheimdienst. Und wenn wir es machen würden wie die Österreicher, die ja gerne behaupten, Mozart und Beethoven seien Österreicher gewesen, dann hätten wir jetzt noch einen mehr, nämlich Peter Handke, dessen Vater Deutscher war und der 1943 in Deutschland geboren wurde, weil es Österreich gar nicht gab. Nele Polacek, HR2-Hörern bekannt als Autorin von Polaceks Kanon, selber Schriftstellerin. Der Debütroman kam 2016 und heißt Das Unglück anderer Leute. Guten Tag.
Guten Tag, freut mich, da zu sein.
Sie haben selbst bisher zwei Literaturpreise bekommen, die kamen nach dem ersten Buch, den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis und den Grimmelshausen-Förderpreis. Was sagt der Zusatz Förderpreis?
Der Förderpreis sagt, dass es eine Jury gab, die mich förderungswürdig empfand, worüber ich mich natürlich sehr freue.
Also man muss jünger sein, nehme ich mal stark an, und dann kriegt man ein Geld, mit dem man dann ein paar Monate weiterkommt, oder wie stelle ich mir das vor?
Also es geht an Schriftsteller, die vielleicht ein oder zwei Werke geschrieben haben und von denen man denkt, dass man sie fördern möchte, und dann gibt es ein bisschen Geld und meistens ein gutes Essen und eine Flasche Wein und eine Lobhudelei, und man freut sich und man ist emotional gestärkt und finanziell gestärkt. Und ja.
Ja, und waren die Preise für Sie tatsächlich auch eine Förderung? Kamen sie durch Sie oder mit Ihnen weiter? Wurden Sie bekannter? Wurden die Bücher besser verkauft? Hat das was genutzt?
Also es gibt Sachen, die nutzen durchaus mehr. Also Debütpreise sind jetzt nicht das, was denen Erfolg verspricht. Aber es ist natürlich nutzt es auch was. Es wird dann berichtet und jeder Bericht zählt und ein bisschen was kommt schon raus.
Okay. Wir hatten gerade im Gespräch mit Martin Lüttke hier die Trias der Autorenfinanzierung. Vorschuss fürs Buch, Honorare für Lesungen und Preise. Dann als drittes, auf die Vergabe von Preisen kann man sich aber nicht verlassen. Aber man kann auf Preise hinschreiben. Machen Sie sowas?
Ich überhaupt nicht, weil ich ja glaube, dass es ja noch eine ganz andere Möglichkeit gibt, Autoren zu finanzieren, nämlich über Buchverkäufe. Und ich glaube, dass jeder Autor auf ein Publikum schreibt, und die Frage ist immer nur, weil wenn wir nicht auf ein Publikum schreiben würden, würden wir Tagebuch schreiben und nicht veröffentlichen. Und die Frage ist das Publikum Buchkäuferinnen oder sind das Publikum Preisjuroren und Kritiker und das Feuilleton? Und ich glaube, da entstehen teilweise unterschiedliche Texte. Und ich glaube, wenn man auf wirklich sich Mühe gibt, für Juroren zu schreiben und für Preise zu schreiben, dann kann das sehr artifiziell werden und es tut dem Text nicht immer nur gut. Und deswegen mache ich es nicht.
Gut. Für Preise schreiben ist also anders als für normale Leserinnen. Sie haben das schon richtig genannt, die meisten Leser sind eben Frauen, Leserinnen eben, zu schreiben. Weil die Juroren von Literaturpreisen anders lesen als normale Leser, oder weshalb?
Naja, vollkommen. Das liegt in der Natur der Aufgabe, weil natürlich Juroren und Kritiker und Feuilleton liest als Beruf, sagt also, okay, ich setze mich morgens um 10 hin und lese dieses Buch mit voller Konzentration. Normale Leserinnen lesen nach der Arbeit. Und auch Leser, also normale Leser lesen auch nach der Arbeit. Und das heißt, man hat schon 8 Stunden gearbeitet, ist vielleicht schon erschöpft und dann möchte man was ganz anderes. Man möchte vielleicht eher einen Text, also es sind alles nur Tendenzen, aber eher einen Text, der einen unterhält, in dem man ohne ganz große Anstrengungen reinkommen kann. Man möchte vielleicht eine Handlung, die einen fesselt, deswegen verkauft sich Krimi sehr gut, oder man möchte tolle Figuren.
Mit denen man sich gleich machen kann sozusagen als Leser.
Für die man Emotionen entwickeln kann, welcher Art. Kritiker wollen nicht unbedingt Handlungen und nicht unbedingt Emotionen, weil im Beruf braucht man ja nicht so viele Emotionen, die kriegt man ja vielleicht woanders her, sondern vielleicht tendenziell eher Originalität, Experimente, irgendwas, was sie noch nicht gelesen haben. Und die haben natürlich schon sehr viel gelesen. Und sie wollen vielleicht ganz oft eine Reflexion über Sprache. Also ich glaube, ich schmunzle immer, wenn ich Kollegen sehe, in denen dann lange Abhandlungen über die Sprache oder eine Sprache finden, eine Sprache verlieren, Gedächtnisverlust. Das sind alles so Triggerwörter für Kritiker und für Preise. Das ist was Kritiker mögen.
Das heißt, wenn Sie lesen, was Ihre Kollegen Schriftsteller und Schriftstellerinnen geschrieben haben, dann merken Sie schon, da schreibt einer auf den Preis hin?
Ganz so eklatant ist es nicht. Also so misanthropisch möchte ich auch nicht sein. Aber ich denke schon, ich sehe es schon, dass das natürlich was ist, was honoriert wird und dass sozusagen formale und sprachliche Experimente sehr gut ankommen. Und ich glaube, man muss ein sehr merkwürdiger Mensch sein, um nicht gefallen zu wollen. Also ich glaube, die meisten Leute wollen gefallen und die Frage ist, wem will man denn gefallen? Und wenn man über Sprache spricht, dann weiß man, dass man Juroren tendenziell besser gefällt.
Gut, wer macht sowas zum Beispiel? Können Sie einen outen, der wahrscheinlich auf den Preis schreibt?
Nein, ganz bestimmt nicht. Ich oute doch keine Kollegen. Ich glaube, es gibt Ausnahmen. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Herkunft, Sascha Stanisic, ist ein Buch, was über Sprache spricht und gleichzeitig aber ein totales Leserinnenbuch ist, weil es nämlich beides verbindet. Also es hat diese ganz starke Sprachreflexionsebene, aber hat eben gleichzeitig Handlungen und Figuren und eine ganz große emotionale Tiefe. Also da würde ich sagen, den oute ich nicht, weil da sage ich, der macht einfach beides, der schreibt für alle.
Der schreibt für Juroren und für Leserinnen.
Genau.
Sascha Stanisic. Entscheidet das Schreiben für Juroren am Ende über die Preisvergabe oder wer bekommt letztlich die Preise?
Es hilft natürlich, wenn man für Juroren schreibt und dann kommt man vielleicht eher auf die Shortlist und am Ende bekommt den Preis eben der weiße Mann, der auch auf der Shortlist ist. Also am Ende ist es doch, wenn man sich anguckt, jetzt beim Nobelpreis 112 Preisträger, davon sind jetzt mittlerweile 15 Frauen. Es gibt schon noch Kriterien, die institutionalisiert sind, die gar nicht so viel mit dem Text zu tun haben, sondern damit, ob man den Autor ernst nehmen kann. Also ein Debütpreis kriegt auch mal eine Frau oder oft eine Frau, aber für die großen und die wichtigen Preise, da sollte es schon ein Mann sein.
Also der statistisch wichtigste Faktor für die Preisvergabe ist das Y-Chromosom.
Genau so ist es.
Kann man das vielleicht ändern?
Man kann sich ganz viel Mühe geben. Ich glaube, das sind so institutionalisierte, die haben wir alle. Also das ist auch nicht, ich werfe das auch keinem Mann.
Das sind auch Jurorinnen, die so entscheiden.
Das sind auch Jurorinnen, ja. Wir nehmen Männer ernster. Wir müssen sehen, jetzt 10 Nobelpreise wurden, also ja nicht nur Literatur, sondern es wurden ja auch noch andere Nobelpreise vergeben. Es sind halt Männer. Wir nehmen Männer ernster und das müssen wir gar nicht böse wollen, sondern das ist einfach ganz tief in uns allen drin. Das ist unsere Kultur, mit der wir aufgewachsen sind. Und ich glaube, man muss schon sehr stark das hinterfragen, um auf ein anderes Ergebnis zu kommen.
Aber die Leserinnen, die ja in der Mehrzahl, wie gesagt, weiblich sind, die lesen ja gerne Frauen.
Ja, ich glaube auch, also wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich so, dass auch Frauen diese ganz starken internen Vorurteile haben. Aber natürlich, wenn man unterhalten werden will, wenn es nicht darum geht, kann ich diese Person ganz ernst nehmen, denke ich, das ist große Literatur und weltbewegend, sondern wenn es darum geht, macht mir das Spaß, kann ich da mitfühlen, unterhält mich das, dann darf es auch eine Frau sein. Und deswegen haben Frauen es auf dem Buchmarkt generell jetzt gar nicht mal so schwer, bei den Preisen aber durchaus, weil man sie nicht ernst nimmt.
Nele Polacek, Autorin. Das letzte Buch heißt Das Unglück anderer Leute. Sehr unterhaltend übrigens. Vielen Dank. Das doppelte Preischen, ein Drama von Halbfried Nobel, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Poetry Slam von Gotti.
Mein eigentliches Geld verdiene ich ja ohnehin ganz woanders. Mein Blumenladen für naturverbundene Bibelfans. Adam und Efeu. Zudem bin ich als Witzeerfinder für die verschiedensten Comedians aktiv. Hier mal meine neueste Kreation. Was essen Bauarbeiter zur Weihnachtszeit am liebsten in der Mittagspause? Klappstolle. Ist ein Renner. Und für die Quizfragen des Lifestyle-Magazins TAF bin ich ebenfalls verantwortlich. Von mir stammt zum Beispiel der Klassiker: Was ist Tripper? A. Eine leicht übertragbare Geschlechtskrankheit. B. Ein drogenabhängiger Delfin. Oder auch der hier. Welcher chino-amerikanische Kampfkünstler und Hongkong-Cha-Cha-Meister spielte die Hauptrolle in dem Film Der Mann mit der Todeskralle? A. Bruce Lee. B. Müsli.
Gotti. Und noch einmal zurück zum Literaturnobelpreis und seiner Architektur. So funktioniert er, sagt Ulrich Sonnenschein.
Natürlich ist er unter den Nobelpreisen der umstrittenste. Schließlich gibt es keinen für Musik, bildende Kunst oder gar Film. Der Stifter Alfred Nobel hatte verfügt, dass er denen zugeteilt werden sollte, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Doch bei dem fünften dieser von Alfred Nobel gestifteten Preise ist der Nutzen nur schwer messbar. So sorgte die Nominierung durch die Schwedische Akademie in Stockholm schon oft für Überraschungen. Schon der zweite Nobelpreis im Jahre 1902 an den deutschen Historiker Theodor Mommsen für historische Darstellungskunst dürfte einige Literaten verwundert haben. Ebenso der für den brillanten Stilisten Winston Churchill im Jahr 1953. Die Auszeichnung von Dario Fo 1997 sorgte für Kopfschütteln, die von Bob Dylan 2016 für Entsetzen. Die Kriterien, so muss man in der langen Geschichte des Preises erkennen, sind unklar. Mal geht es um die Wirkung, die Bedeutung des jeweiligen Autors für sein Land, wie bei Moyan vor Jahren, der eben nicht zu den chinesischen Dissidenten gehört, mal um eine weltgeschichtliche, wie bei Imre Kertész, der sich gegen die barbarische Willkür des Holocausts behauptete. Bei wenigen Autoren ging es nur um ein einziges Buch, wie bei Thomas Mann um die Buddenbrooks, bei Ernest Hemingway um Der alte Mann und das Meer. Denn in der Regel wird ein Lebenswerk ausgezeichnet. Das wiederum hat zur Folge, ein Lebenswerk braucht eben seine Zeit, dass die Autoren schon älter sind, vielfach gar nicht mehr schreiben und kurz vor ihrem Tod noch einmal eine hohe Summe von ca. 840.000 Euro erhalten. Verliehen wird dieser Preis zwar international, ja, man hat sogar das Gefühl, dass die regionale Entscheidung vor der literarischen steht, getroffen aber wird sie von einem kleinen Komitee innerhalb der Schwedischen Akademie. Die 18 Akademiemitglieder, die auf Lebenszeit gewählt werden, nehmen immer auf nummerierten Stühlen Platz. Nach dem Skandal um die schwedische Autorin und Akademiemitglied Katarina Frostenson hat sich die Satzung geändert. Blieben bis 2018 die Stühle frei, wenn sich ein Mitglied entschloss, nicht mehr an den Sitzungen teilzunehmen, sind jetzt Austritte möglich. Mehrere Mitglieder gingen, neue kamen. So viele, dass die Institution erstmals seit 30 Jahren wieder vollständig ist. Für Frostenson sitzt die Dichterin Tua Forström nach der offiziellen Amtseinführung am 20. Dezember künftig auf dem Platz mit der Nummer 18. Mit Mats Malm hat zudem ein neuer ständiger Sekretär das Ruder übernommen. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Krise Spuren hinterlassen hat. Die Akademie wählt aus ihren Reihen ein Komitee von 6 Personen, das nur für den Literaturnobelpreis zuständig ist. Trotz des Wechsels ist der Altersdurchschnitt immer noch hoch und der Anteil von Frauen mit 33% weiterhin niedrig. Die 6 Akademiemitglieder bestimmen zwar am Ende den Preisträger, doch lassen sie sich beraten von bisherigen Nobelpreisträgern, Hochschulprofessoren und Schriftstellerverbänden. Auch Rebecca Kerde, eine schwedische Literaturkritikerin, die in Berlin studiert, wird dabei sein. Inzwischen werden Wetten angenommen und da findet man dann plötzlich eine hohe Übereinstimmung zu den tatsächlichen Preisträgern. Denn ganz geheim ist das Verfahren nicht zu halten. Der Preisträger wird vorher gefragt, eine Blamage wie bei Sartre, der den Preis ablehnte, will man nicht noch einmal haben. Übersetzer und Verleger wissen in der Regel Bescheid und so sickert immer wieder etwas durch, das dann die Wetten beeinflusst. Für 2018 hat sich die Akademie 194 Kandidaten angeschaut, für 2019 insgesamt 189. Diese Namen werden für 50 Jahre unter Verschluss gehalten.
Aber es ist eine große Menge von Namen und ich kann mir nicht so genau vorstellen, wie man da jetzt dann einen jeweils im Jahr heraussucht. Genau diesen Job haben aber Jurys und Juroren. Alf Menzer, Literaturkritiker von HR2 Kultur und in diesem Jahr Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises, der am kommenden Montag verliehen wird. Wir sagen jetzt nicht, was da jetzt in der...
Auf keinen Fall.
Nein. Aber wir reden mal über die Arbeit. Nachdem die Arbeit des Lesens und der Auswahl der Kandidaten für die Longlist und dann die Shortlist und dann letztlich die Wahl des Preisträgers oder der Preisträgerin, wissen wir nicht, getan ist, gab es noch vor der Vergabe am Montag eine kleine Aufregung. Eine der Jurorinnen hat über ihre Erlebnisse in der Jury geschrieben, bevor der Preis vergeben worden ist. Und jetzt gab es irgendwie, was gab es? Ist das ein Skandal oder eher ein Sturm im Wasserglas?
Ich würde eher sagen, ein Stürmchen im Wasserglas. Also es wurde sich daran gestoßen, dass eine meiner Jurykolleginnen, Petra Hartlieber, eine Buchhändlerin und Autorin aus Wien, offengelegt hat, dass es Bücher gab, bei denen sie sich mit ihrem anderen Jurykollegen, der ein Buchhändler aus Frankfurt war, eine Mail geschrieben hat. Mensch, den müssen wir verhindern, den können wir nie verkaufen, diesen Titel, das geht nicht. Und an dem Wort verhindern haben sich, glaube ich, einige Kritiker gestört, als würde da eine geheime Absprache getroffen worden sein. Was nicht der Fall ist, weil in den Jury-Sitzungen haben auch die Buchhändler dieses Argument ab und zu durchaus gezogen und gesagt, also aus unserer Sicht ist das kein Buch für den Buchhandel, dass den Buchhandel erfolgreich sein könnte. Das ist für uns deshalb eigentlich kein Kandidat für die jeweilige Liste. Das wurde mitnichten geheim gemacht. Und ich würde ja auch sagen, das war dann der zweite Kritikpunkt dieser Mini-Diskussion, ja, dass vielleicht solche wirtschaftlichen Interessen oder merkantilen Interessen gar keine Rolle spielen sollten beim Deutschen Buchpreis. Das sehe ich dezidiert anders. Es sind zwei Buchhändler in der Jury tatsächlich drin und deren Aufgabe ist es auch tatsächlich mal an das Lese- und Kaufpublikum zu denken.
Ja, und ist das der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der den Preis vergibt.
Die haben auch ein Interesse daran, dass Bücher verkauft werden.
Genau, die wollen ja Buchförderung machen und das hat ja eigentlich bislang auch bei allen Preisträgern und auch bei denen auf der Short- und auf der Longlist hat das ja funktioniert. Das sind ja Verkaufsschlager dann.
Ja, und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend eine Illusion, als würde es das objektive literarische Kriterium geben, nach dem man Bücher beurteilen könnte. Es ist immer ein Mix aus Perspektiven, aus Lesarten. Es sind nicht umsonst 7 Menschen in dieser Jury drin. Es sind 7 Menschen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, die auch gar nicht eindeutige Hintergründe haben. Die Kollegin Petra Hartlieb ist Buchhändlerin und Autorin. Mhm. Hauke Hückstedt, der mit in der Jury ist, ist Leiter des Literaturhauses Frankfurt und Lyriker und auch ein sehr guter Kenner der Literatur schlicht und ergreifend. Ich bin Hörfunkredakteur und Literaturkritiker und so weiter. Und es ist, glaube ich, in diesem ganzen Setup dieser Jury durchaus mitgedacht, da eine Vielfalt von Perspektiven drin zu haben, die dann eventuell aber auch die Vielfalt des Lesepublikums repräsentieren könnten. Und warum sollten wir diese Perspektiven ausblenden bei der Diskussion?
Jetzt nach Ihrer Erfahrung in der Juryarbeit. Also die Jury wird jedes Jahr neu besetzt. Mhm. Ne? Ja. Wenn Sie jetzt noch mal einen Blick auf den Literaturnobelpreis, über den wir ja jetzt viel gehört haben, werfen. Dort sitzen immer noch, ich habe es ja noch mal abgefragt, auf Lebenszeit gewählte Mitglieder. Die können jetzt dann auch mal gehen oder sie können, das habe ich ja auch vorhin erst erfahren, wenn sie tatsächlich gegen die Statuten vertreten, auch rausgeworfen werden. Aber eigentlich sind sie auf Lebenszeit gewählt. Ist das eine gute Voraussetzung für eine gute Juryarbeit?
Würde ich erstmal nicht unbedingt so sehen. Ich glaube, man kann auch, also das wäre auch meine Kritik an der diesjährigen Wahl, sehen, dass der Fokus doch relativ beschränkt und auch starr sind. Es sind wieder 2 europäische Autoren. Mhm. Wenn wir auf die Literaturnobelpreise der letzten 19 Jahre, also der Literaturnobelpreise in diesem Jahrtausend gucken, gab es, glaube ich, nur 2 Preisträger und es waren Männer, 2 Preisträger, die nicht aus Europa oder Amerika kamen, also aus einem ganz bestimmten Kulturkreis und Lesekreis, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich auch in Afrika und Asien sehr interessante Autoren. Und dass die überhaupt nicht berücksichtigt werden von diesem Nobelpreiskomitee, finde ich schon richtig ein Defizit.
Vielleicht helfen da ja die Ihnen jetzt beigestellten Berater. Da kann man ja vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt
weisen. Ja, oder eben tatsächlich jedes Jahr eine neue Jury. Also ich finde dieses Prinzip des Deutschen Buchpreises gar nicht so schlecht. Die muss sich immer wieder neu zusammenraufen, die muss sich finden, die bringt eine ganz eigene Dynamik da hinein und das ist ja auch interessant und spannend.
Andererseits kann man ja bei einer jährlich wechselnden Jurybesetzung wie beim Deutschen Buchpreis davon ausgehen, dass diejenigen, die sich jetzt kritisch vielleicht über Petra Hartliebs Auftritt vor der Preisverleihung sozusagen zur Juryarbeit geäußert haben, damit so eine Art Bewerbungsschreiben abgegeben haben. Die wollen vielleicht auch in die Jury, oder?
Das kann durchaus sein und da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Nein, ich glaube, Literaturpreise und damit eben auch Juryarbeiten sind ja in einer gewissen Weise auch Kommunikationsangebote für den literarischen Betrieb. Daran muss sich ja gerieben werden. Dazu ist es ja da. Es wäre fürchterlich, wenn keiner mehr über einen Preisträger oder über die Preisträgerentscheidung diskutieren würde. Aber ich finde, man sollte in erster Linie über die Bücher diskutieren, über das, was auf den Listen steht und nicht irgendwelche niederen Motive versuchen, irgendwo ausfindig zu machen.
Nun haben wir vorhin gehört von Nele Polacek, dass ja doch auch einige Autoren ganz offensichtlich auf Preise hinschreiben. Wenn Ihnen das so auffällt, dass das wahrscheinlich jetzt ein Buch ist, das für den Deutschen Buchpreis mal extra geschrieben worden ist und Sie haben das als Leser dann, als Juror dann vor sich, was machen Sie dann?
Habe ich tatsächlich in dem Sinne nicht gesehen. Vielleicht habe ich dann auch zu naiv drauf geguckt. Also ich habe in diesem Jahr für den Deutschen Buchpreis, ich würde mal sagen 70, 80 Romane gelesen und da ist mir nicht aufgefallen, dass das jetzt irgendwie strategisch gewesen wäre. Man kann so bestimmte Modethemen sicherlich ausmachen, aber ich glaube, das sind eher Modethemen und nicht Themen, die gewählt werden, weil man meint, damit bestimmte Preise gewinnen zu können, sondern die liegen einfach in der Luft, sind manchmal auch schon ein bisschen abgestanden, weil sie schon ein bisschen lange in der Luft liegen. Sowas gibt es sicherlich, aber ich glaube, dass sich jemand hinsetzt. Es gab sowas mal, Katrin Passig hat mal sowas für den Bachmann-Preis gemacht. Die hat mal den Bachmann-Preis gewonnen, die Autorin.
Die hat ihn ja auch gekriegt.
Und hat danach gesagt, so, liebe Jury, ich habe den wirklich mal konstruiert, den Text für diesen Preis, weil ich weiß, wie dieser Preis funktioniert, ich weiß, welche Kriterien sie haben, ich schreibe jetzt mal einen solchen Text und siehe da, sie hat auch tatsächlich damit gewonnen. Das fand ich dann aber auch einen sehr erhellenden Effekt, weil sie plötzlich eben Mechanismen des Literaturbetriebs aufgedeckt hat. Auch das ist praktisch schon wieder eine Kunstart an sich, das so zu machen.
Könnte Ihnen das auch widerfahren beim Deutschen Buchpreis oder ist diese Jury zu vielfältig besetzt und zu oft erneuert?
Ja, unsere Jury, finde ich, ist vielfältig besetzt. Es gab sehr lange und ausführliche und sehr offene und wie ich finde auch sehr transparent, also uns einander sehr transparente Diskussion. Ich habe die Diskussion mit der Jury für den Deutschen Buchpreis als sehr, sehr konstruktiv und sehr offen und auch immer wieder mal überraschend, weil da überraschende Perspektiven hineinkamen, erlebt. Ich glaube, man kann nie ausschließen, dass man was übersieht. Man kann nie ausschließen, dass man vielleicht doch eine ganz eigene Dynamik entwickelt, die irgendwo hinführt, wo man vielleicht bei einer anderen Abzweigung nicht hingegangen wäre. Aber ich glaube, diese Konstellation, die wir da hatten, die der Börsenverein da herstellt mit dieser siebenköpfigen Jury, das ist schon eine ganz gute Versicherung gegen einseitige Urteile.
Alf Menzer, Literaturkritiker von HR2 Kultur und eben in diesem Jahr in der Jury des Deutschen Buchpreises. Vielen Dank. Das doppelte Preischen, ein Drama nach Alfred Nobel. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns nachhören, wie immer, in der ARD Audiothek. Dort sind wir der Tag, und zwar das Original von HR2 Kultur. Oder Sie kommen gleich zu uns hier nach hr2kultur.de.